Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hatten wir auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 62 von Kreisab. Ein buntes Potpourri an Journalistenkollegen habe ich heute eingeladen und einen Interviewgast, der es in sich hat. Zunächst aber begrüße ich mal Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Ich grüße dich.
Ja, was gibt es in der heutigen Sendung als Themen zu besprechen? Erstmal mit Christian, jetzt gleich werden wir reden über den EHF-Pokal und über die Champions League der Frauen. Dann begrüße ich Christian Bendig vom Mindener Tageblatt. Da geht es um GWD Minden. Da wurde der Trainer entlassen und der Neue hat direkt Erfolg gehabt. Dann begrüße ich Jörg Hagemann aus Lemgo zum TBV und am Ende dann Christian Schwarzer, der mit mir über die Jugendarbeit im Deutschen Handballbund sprechen wird. Aber wir starten mit dem EHF-Pokal, Christian, und es war ein gemischtes Wochenende, was den sportlichen Erfolg angeht für die drei deutschen Mannschaften.
Ja, Erfolg kann man eigentlich nur der MT Melsungen so wirklich attestieren, die jetzt den dritten Sieg im dritten Spiel eingefahren hat und damit praktisch schon in Richtung Viertelfinale langsam mal schauen kann, zumal sich ja auch die Konkurrenten von Nasice und Eskilstuna da gegenseitig die Punkte noch weggenommen haben. Also jetzt Melsungen schon mit mindestens 3 Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz. Das sieht ziemlich gut aus.
Zumal sie noch 2 Heimspiele haben.
Genau, 2 Heimspiele haben sie noch. Einmal gegen Nasice und jetzt am Wochenende gegen Balaton Fyret. Dann müssen sie noch nach Schweden zu Eskilstuna. Die haben bis jetzt auch noch kein Spiel gewonnen. Also sieht das alles sehr, sehr gut aus für Melsungen.
Davon kann man ausgehen, dass es auf jeden Fall reichen wird, um in die nächste Runde, also das Viertelfinale, einzuziehen. Nicht ganz so gut sieht es mehr aus für die Füchse Berlin. Die haben nämlich verloren bei Skjern Handbold in Dänemark und Bob Hanning, der Geschäftsführer, der war alles andere als erfreut darüber. Der hat gesagt, ich bin stinksauer, es wäre ein Rückfall gewesen in die schlechten Zeiten der Füchse. Ist er da ein bisschen überkritisch?
Na gut, wir sollten jetzt nicht Skjern vielleicht kleiner machen, als sie sind. Also das ist auch eine Mannschaft, die über zahlreiche dänische Nationalspieler verfügt. Zum einen da im Rückraum Henrik Mölgert erwähnt, Nikolai Markussen, Kaspar Söndergaard, also die haben schon keine schlechte Gruppe. Dann diesen ehemaligen Melsunger am Kreis, Thomas Klittgart noch. Das ist jetzt auch eine Mannschaft, die wirklich zu den Titelkandidaten gehört. Und da kann man vielleicht auch mal auswärts verlieren. Nichtsdestotrotz natürlich mit Blick in Richtung Gruppensieg oder Top-7-Platzierung, die man ja insgesamt anstreben muss, damit man das Viertelfinale überspringen kann und direkt fürs Final Four qualifiziert ist, ist es natürlich ein kleiner Rückschlag gewesen. Allerdings 4 Tore im Europapokal, jetzt auch keine besonders schlechte Ausgangsposition. Das heißt, dementsprechend ein bisschen rumgepoltert, damit man nächste Woche beim Rückspiel praktisch darauf aus ist, auch mit 5 Toren mindestens zu gewinnen.
Du gehst auch schwer davon aus, dass das klappen wird.
Ich traue den Füchsen das zu, gerade vor heimischer Kulisse das Spiel dann zu gewinnen. Und wenn man das tut, dann kann man auch schon in Richtung Viertelfinale, glaube ich, gut oder beziehungsweise ins Richtung Final Four schon blicken. Denn auf die Dauer sehe ich da Porto und Novi Sad nicht unbedingt als die Mannschaften, die die Füchse davon abhalten werden.
Kann ich mir auch schwer vorstellen, der FC Porto mit 2-4 Punkten, Novi Sad mit 0-6. Bisher sehr, sehr schlecht in diese Runde gestartet. 3 Spiele, also die Halbzeit haben wir erreicht. 3 Folgen noch für alle Mannschaften. Genauso sieht's auch aus in der Gruppe A. Da hat der HSV sehr, sehr blöd Punkte liegen lassen in Haslum. 32-34 verloren. Vielleicht ein bisschen der Anreise geschuldet auch?
Na gut, also die ursprünglichen Reiseplanungen haben sich vielleicht ein bisschen ad acta gelegt, aber letztendlich muss man von einer Mannschaft wie dem HSV erwarten können, dass sie auch mal eine Busreise Richtung Norwegen unbeschadet überstehen. Und für die Ansprüche des HSV muss man einfach sagen, ein Auswärtsspiel in Haslum muss man eigentlich gewinnen. Das ist jetzt auch nicht so die starke Mannschaft. Die haben ihr Heimspiel auch gegen Fadi Winterthur verloren und da darf es keine Ausrede sein, dass man vielleicht jetzt mal entsprechende Bustour noch in den Knochen hatten oder ein bisschen umswitchen musste. Da muss der HSV mit zurechtkommen. Und gut, jetzt liegen sie natürlich im Vergleich mit Velenje ein bisschen im Hintertreffen, was den Gruppensieg angeht. Und dann müssen sie eben in Slowenien gewinnen.
Das hoffen wir doch schwer, dass das den Hamburgern gelingt. Ansonsten könnte es tatsächlich eng werden, denn es kommt der schlechteste Gruppenzweite nicht weiter. Sehe ich korrekt, oder?
Das wird wahrscheinlich so sein, wobei nach aktuellem Stand wird das natürlich den Zweiten der Gruppe D treffen. Da ist im Moment RK Nattice mit 3 Punkten auf Rang 2. Da haben der HSV und die Füchse mit 4 Punkten dann doch noch ein bisschen die bessere Ausgangslage momentan. Aber man weiß ja nicht, was kommt.
Wir müssen also da abwarten und schauen. Am nächsten Wochenende wissen wir mehr, wenn die 4. Partien im EHF-Pokal ausgetragen wurden. Und vom internationalen Wettbewerb der Männer gehen wir zum internationalen Wettbewerb der Frauen über Champions League Gruppe 1. Thüringer HC und HC Leipzig, das sind die beiden deutschen Vertreter, die beide noch die Gelegenheit haben, in das Viertelfinale einzuziehen, auch wenn dort dicke Brocken warten würden mit Lavik und Gjör. Trotzdem wollen wir mal einen Blick darauf werfen, was am Wochenende sportlich denn so los war. Leider hat der HC Leipzig sein Schlüsselspiel in Wada nämlich verloren.
Ja, sie haben ganz gut mitgehalten über 45 Minuten. In der Schlussviertelstunde sind sie dann aber praktisch eingebrochen. Dann ging es von minus 1 doch noch auf minus 6, was jetzt in der Gruppenphase vielleicht auch nicht ganz so entscheidend ist. Aber sind halt, ja, haben natürlich jetzt sehr, sehr schlechte Karten insgesamt. Leipzig hat 6 Punkte, Wada hat 7, der THC hat 8. Es kommt noch zum direkten Duell zwischen dem THC und Leipzig in 2 Wochen. Leipzig könnte jetzt davon profitieren, dass Buducnost Podgorica schon Gruppensieger ist und dementsprechend vielleicht mal nicht ganz so aggressiv in der Abwehr zu Werke geht. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die die Leipziger wahrscheinlich haben könnten. Allerdings steht da mit Clara Boltering, der ja herzlich zum Geburtstag heute gratulieren wollen, mal eine Torfrau im Kasten, die natürlich da alles dran setzen wird, dass Leipzig nicht unbedingt gewinnt. Und ja, Wada reist zu Krim Ljubljana, die finanzielle Probleme haben und auch abgeschlagenes Schlusslicht sind. Also von daher glaube ich nicht, dass die da Punkte sich nehmen lassen und dann am letzten Spieltag auch zu Hause gegen Wolgograd nicht patzen werden. Und dann werden wir mal sehen. Der THC hat vorher noch, musste nach Wolgograd reisen. Am Ende wird es, glaube ich, nur eine von beiden Mannschaften machen.
Davon gehe ich mal schwer aus, wobei es eigentlich für den THC sprechen sollte, Torverhältnis und direkter Vergleich. Ich glaube nicht, dass sie das gegen den HC Leipzig noch verlieren, aber siehst du noch Chancen, dass sie sogar noch Zweiter werden? Also gehen wir mal davon aus, der THC schlägt Leipzig. Die können durchaus mit 4 Toren in Wolgograd gewinnen, oder siehst du das gar nicht?
Es ist immer sehr, sehr schwer, in Wolgograd zu gewinnen. Grundsätzlich kann der THC das natürlich schaffen. Das ist dann immer eine Frage, wie sie da gerade ins Rollen auch kommen. Und ja, also ich sehe jetzt Wolgograd nicht als die unschlagbare Mannschaft in diesem Wettbewerb. Also die haben ja auch schon immerhin 3 Niederlagen zu Buche stehen. Gegen Leipzig haben sie mit 8 Toren zu Hause gewonnen und in Leipzig mit 3. Also das ist schon eine Mannschaft, die auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Aufgabe für den THC werden wird. Aber klar, wenn sie natürlich da gewinnen, haben sie alle Chancen noch auf den 2. Platz, zumal ja dann auch Wada und Wolgograd sich noch gegenseitig die Punkte weg.
Erstens das und zweitens wäre es, glaube ich, dem THC deutlich lieber, man würde gegen Viborg oder Bayer Mare spielen im Viertelfinale und hätte dann wirklich eine realistische Chance auf die Teilnahme am Final Four in Budapest. Von mir auch übrigens nochmal herzlichen Glückwunsch an Clara Woltering, die gerüchteweise in der kommenden Saison wieder in der Nähe ihrer Heimat spielen soll. Was sagst du denn dazu?
Ja, Borussia Dortmund scheint auf dem Transfermarkt sehr aktiv werden zu wollen. Die Pflicht müssen wir natürlich erledigen und dementsprechend erstmal den Aufstieg schaffen. Dann, glaube ich, sind Verpflichtungen, wie sie im Raum stehen, unter anderem von Clara Woltering auch durchaus realisierbar. Clara kennt aus ihrer Leverkusener Zeit schon einige Spielerinnen, die momentan da in Dortmund das Trikot tragen. Von daher weiß man auch, wie dieser Kontakt zustande gekommen ist. Und man weiß auch, dass sie sich ja teilweise auch um ihren Hof im Münsterland dann kümmern muss. Und von daher trainiert sie auch diese Saison wohl ab und zu schon mal bei Dortmund mit.
Oha, sehr, sehr interessant, was du da jetzt gerade sagst. Und sie kennt auch Anne Müller und Nadja Nadgorna ja aus der Nationalmannschaft relativ gut, ne?
Auch diese Namen werden gehandelt. Wie gesagt, Dortmund scheint auf dem Transfermarkt sehr aktiv werden zu wollen und auch entsprechend mit guten Verträgen werben zu können. Man muss da auch im Hintergrund haben, dass es ja alles über die gleiche Spielbetriebsgesellschaft abgewickelt wird wie bei den Fußballern. Also von daher lässt sich da vielleicht auch das ein oder andere finanzielle Problem, was man vielleicht in der Vergangenheit hatte, jetzt eleganter lösen.
Das kann man, glaube ich, so formulieren. Eine neue Halle soll es dort auch geben. Borussia Dortmund also sehr, sehr aktiv noch in der zweiten Liga unterwegs. Und der Aufstieg ist so ein bisschen in Gefahr geraten, aber das wird wahrscheinlich dann erst wieder Thema, wenn es nichts wird mit dem Sprung in die erste Liga. Christian, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Wir machen gleich hier weiter. Wir kommen dann vom internationalen Handball zum nationalen Handball. Abstiegskampf ist angesagt in der DKB Handball-Bundesliga. Vom internationalen Handball im EHF-Pokal geht es in den Abstiegskampf der DKB Handball-Bundesliga und dazu begrüße ich bei mir den Kollegen des Mindener Tageblattes, Christian Bendig. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Bei GWD Minden sah es in den letzten Wochen nicht sonderlich gut aus. Es gab eine Trainerentlassung bzw. einen Wechsel. Goran Perkovac ist nicht mehr der Verantwortliche. Auf der Bank von GWD nach der Niederlagenserie hat man sich dazu entschieden, mit einem neuen Trainer weiterzumachen. Frank Carstens heißt der gute Mann. Zunächst mal die Frage an dich. Kannst du diese Entscheidung nachvollziehen?
Ja, kann ich zu 100% nachvollziehen, denn der Auftritt gegen den Bergischen HC, der hat schon sehr, sehr deutlich gemacht, dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer überhaupt nicht mehr passte und da stimmt es an vielen Stellen nicht und die Mannschaft hat ihm die Gefolgschaft verweigert und von daher war der Verein dann gezwungen, dort die Reißleine zu ziehen und den Trainer jetzt schon zu wechseln.
Kam denn der Trainerwechsel eventuell sogar zu spät, deiner Meinung nach?
Meiner Meinung nach noch nicht, denn die Ergebnisse, gerade auch vor der Weihnachtspause, haben ja eigentlich gestimmt. Also man hat gegen Bietigheim gewonnen, das war ein wichtiges Spiel, man hat davor das Derby gewonnen, dann kam die WM-Pause. Bei den Füchsen Berlin kann man auch in dieser Höhe verlieren, aber dann kam eben dieses besagte Spiel gegen den Bergischen HC als Defizite oder das große Zerwürfnis zwischen Mannschaft und Trainer ziemlich offensichtlich wurden. Und von daher war das genau der Punkt, an dem der Verein reagieren musste.
Wenn du jetzt sagst, das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer war nicht mehr intakt, hat man dann direkt den Eindruck, dass das zwischen Frank Carstens und der Mannschaft stimmt? Jetzt mal unabhängig von der Leistung bzw. von dem Sieg am Wochenende gegen Erlangen. Ich weiß, dass du nicht in der Halle gewesen bist, aber trotzdem, es gab ja bereits eine PK. Welchen Eindruck macht da Frank Carstens auf dich?
Also blöderweise war ich an dem Tag der PK krank. Ich hatte dann aber das große Glück, rein zufällig bei Einzelgesprächen dabei zu sein, die Frank Carstens geführt hat, im Presseraum der Kamperhalle, und zwar namentlich mit Doda und Florian Freitag. Und da hat man schon gemerkt, dass er gerade auch seinen beiden Spielmachern Selbstvertrauen eingeimpft hat. Also er hat mit ihnen ganz leise gesprochen und er hat gesagt zum Beispiel, dass die Konzeptionen, die GWD im Angriff spielt, teilweise auch gut sind und dass man darauf aufbauen kann und wusste auch haargenau, bei welchen Spielen diese Konzeptionen gut funktioniert haben. Von daher, glaube ich, war jetzt erstmal in dieser Woche seine dringendste Aufgabe, den Jungs auch irgendwie wieder ein bisschen nach vorne zu bringen, einfach auch mal ein bisschen Seelenmassage zu betreiben.
Es scheint ihm dann ja einigermaßen gelungen zu sein, wobei ja auch in Erlangen einiges im Argen liegt. Trainerentlassung gab es ja auch dort, Frank Bergemann nicht mehr der Verantwortliche. Da spreche ich gleich auch noch mit unserem Interviewgast in dieser Woche drüber, mit Christian Schwarzer. Ja, wie würdest du denn dann aktuell die Situation einschätzen bei GWD? Jetzt hat man dann mal wieder gewonnen. Okay, Niederlagenserie habe ich eben gesagt, die war nicht ganz so mies, weil es ja noch den Sieg gab kurz nach Weihnachten gegen Bietigheim. Aber trotzdem, die Tendenz war ja schon zu erkennen, dass es auch vor allem spielerisch nicht mehr ganz so gut funktioniert hat. Meinst du, die kriegen jetzt die Kurve? Und von welchem Spieler erwartest du dir in den kommenden Partien einfach deutlich mehr als das, was er bisher gezeigt hat?
Also ich glaube, dass ein Abstiegskampf nicht dafür da ist, um dort spielerisch zu glänzen. Das, was ich mir von der Mannschaft erwarte, ist einfach, dass sie hinten enger zusammensteht. Das meine ich nicht nur taktisch gesehen, sondern vor allen Dingen auch als Mannschaft auch enger zusammensteht. Und vorne einfach, dass da ein bisschen mehr Biss in den Angriffsaktionen ist, im 1 gegen 1, dass die Sachen einfach überzeugender rübergebracht werden. Das erwarte ich mir von der Mannschaft und vor allen Dingen von Dalibor Doda erwarte ich mir jetzt ein bisschen mehr. Also ich habe das Gefühl, dass Frank Carstens eindeutig auf ihn setzt. Unter Goran war er halt häufig, wurde er Kritik ausgesetzt und Dalibor ist trotzdem er ein international erfahrener Haudegen, ist doch, glaube ich, immer noch ein relativ sensibler Spieler, der den Rückenwind oder die Rückendeckung des Trainers spüren muss. Und ich habe da ein gutes Gefühl, dass Frank Carstens das genau hinbekommt und dass Dalibor Doda dann auch wieder die Mannschaft führen kann. Also das hat er eigentlich in der ganzen Saison bis auf wenige Ausnahmen nicht hinbekommen.
Als wir das letzte Mal abseits unserer Sendung gesprochen haben, hast du gesagt, du hast kein gutes Gefühl bei GWD Minden. Ist das Gefühl in der Kürze der Zeit jetzt so viel besser geworden?
Ich will nicht zu euphorisch sein, aber eine Schwalbe macht bekanntlich ja noch keinen Sommer. Aber ich habe im Vorfeld trotz des Trainerwechsels nicht mit einem Sieg in Erlangen gerechnet. Und diese doch für mich positive Überraschung, auch wenn da kein Feuerwerk abgebrannt worden ist, lässt mich doch schon wieder ein bisschen optimistischer nach vorne blicken. Und ich glaube, dass GWD den Klassenerhalt, zumindest besteht eine realistische Chance, den zu packen.
Größter Konkurrent aus deiner Sicht ist wer? TBV Lemgo wahrscheinlich, würde ich schätzen, ne?
Ja, TBV Lemgo, eindeutig. Obwohl ich glaube, dass Erlangen, die ja auch nur einen Punkt weniger haben als GWD Minden, nach der Trainerentlassung vielleicht auch nochmal einen Schub bekommen. Haben auch ein ziemliches Fund mit ihrer Arena und ganz guten Publikumszahlen. Also ich sehe das immer noch, dass das ein Kampf auf Biegen und Brechen wird. Und da sehe ich Lemgo und Erlangen da als die großen Konkurrenten.
Am letzten Spieltag gibt es ein Auswärtsspiel in Friesenheim. Könnte ein Endspiel werden.
Ja, ich hoffe, dass wir schon im Vorfeld einigermaßen punkten und dass es vielleicht gar nicht zu dieser Situation kommt. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass in Friesenheim die Frage nach Klassenerhalt oder Abstieg dann gestellt wird und beantwortet wird.
Das wäre auf jeden Fall ein Highlight für alle neutralen Fans zum Ende der Handball-Bundesliga-Saison. Du bist am Wochenende zwar nicht in Erlangen in der Halle gewesen, beziehungsweise in Nürnberg, sondern du warst in Lübecke. Hast du dir das Spiel eines Abstiegskonkurrenten angesehen oder ist es dann doch kein Abstiegskonkurrent?
Also wenn der TuS Lübecke seine Problematik in den letzten 10 Minuten in den Griff bekommt, also sie sind ja schon mehrfach zu Hause nach relativ komfortablen Führungen oder vielleicht auch knappen Führungen dann immer noch mal ein bisschen eingebrochen und haben Punkte hergeschenkt. Wenn sie das in den Griff bekommen, dann glaube ich, dass der TuS Lübecke mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Gegen die HSG Wetzlar war es auch so, da hat man mit 6 Toren geführt und am Ende hatte Wetzlar sogar noch die Möglichkeit zum Ausgleich. Da musste man fast schon ein bisschen glücklich sein über den doppelten Punkt gewinnen.
Also wenn ich dich jetzt richtig interpretiere, 4 aus 5 ist es dann am Ende unten in der Tabelle, ja?
Ja.
Okay, da werde ich dich natürlich drauf festnageln, falls da Balingen, Hannover, der Bergische HC oder Lübecke noch mit reinrutschen. Christian, ich danke dir recht herzlich. Es geht weiter von Minden über Lübecke Richtung Lemgo. Wir klappern Ostwestfalen und Lippe heute ab und sprechen mit Jörg Hagemann über den TBV.
Hallo, ich bin Uwe Gensheimer und höre Kreis ab.
Wie eben angekündigt, geht es weiter Richtung Lemgo und ich begrüße einen absoluten Experten des TBV. Jörg Hagemann von der Lippischen Landeszeitung ist bei mir. Hallo Jörg.
Ja, hallo Sascha.
Ja, wie ist denn die Stimmung in Lemgo jetzt nach der ersten Niederlage unter Florian Kehrmann? Es gab eigentlich einen sehr, sehr guten Aufwärtstrend, obwohl man einige Male auch unentschieden gespielt hat. Das sollte man ja sicherlich nicht vergessen. Ist man positiv gestimmt trotz der Pleite in Berlin?
Ja, also man kann natürlich jetzt in Berlin beim deutschen Pokalsieger kann man jetzt nicht hinfahren und erwarten, dass er da mal gerade so die Punkte einsackt. Aber das war also nicht so eine schlechte Leistung. Man hat dort bis zur 45. Minute sogar in Führung gelegen. Und ja gut, die Füchse konnten ein bisschen mehr nachschieben in der Endphase mit Heinevetter, mit Fabian Wiede, die dann hervorragend gespielt haben, auch mit Bartolomé Jaschka, der wichtige Akzente da setzte und da hatte Lemgo hinten raus dann nicht mehr so viel zuzusetzen. Aber ich denke mal, also das ist ja immer ein bisschen subjektiver als meine Meinung, wenn man mit dieser Leistung, die man jetzt bei den Füchsen gebracht hat, wenn man die also in den beiden Spielen vorher so auf die Platte gebracht hätte, dann wäre auch gegen Balingen und Friesenheim mehr als jeweils nur ein Unentschieden rausgesprungen.
Präsentiert sich die Mannschaft denn auch komplett anders, als das noch unter Nils Pfannenschmidt der Fall war?
Ja, also mit Pfannenschmidt hat eben auch viel Pech gehabt, so in den Wochen, als es richtig drauf ankam, in der Crunch-Time, wie man so schön sagt, da im November, Dezember, durch die vielen Verletzten, hatte er keine richtige Abwehr zur Verfügung. Das war also alles nicht so ganz einfach, unabhängig jetzt von diesen knappen Niederlagen, die man zwischendurch dann auch hatte. Aber es ist eben so, dass dann Florian Kehrmann mit diesem ersten Spiel in Hamburg, wo man den HSV auch auf dem falschen Fuß erwischt hat, die Hamburger hatten an dem Tag Probleme auch und Flo hat dort die richtigen Worte gefunden und die Mannschaft hat dort also einen ganz wichtigen Sieg dort eingefahren, das hat man dann auch gemerkt, richtig Selbstvertrauen gegeben hat. Man hat 7 Spiele insgesamt hat man nicht verloren. Also das ist schon mal ein eindeutiges Indiz, dass man da die Kurve, oder soll man sagen, auf den Weg in die richtige Richtung geschritten hat. Ob es am Ende noch reicht, das wird man dann sehen. Dafür ist das noch viel zu lange hin.
wie viel Potenzial die Mannschaft hat, sieht man ja auch an einzelnen Ergebnissen, beispielsweise eben dem Sieg gegen Hamburg, beziehungsweise Auswärtssieg in Hamburg. Einen Heimsieg gab es gegen die MT Melsungen, sicherlich auch keine Mannschaft, die man mal eben so schlagen muss, sondern ein Gegner von Format. Und ja, es gab allerdings auch ein paar Unentschieden. Die dürfen wir jetzt nicht komplett unter den Teppich kehren. Man hat in Lübeck verpasst, einen Punkt mehr mitzunehmen, zu Hause gegen Wetzlar auch. Das gleiche dann in den beiden wichtigen Heimspielen gegen Balingen und Friesenheim. Kann das deiner Meinung nach die Mannschaft am Ende der Saison dann noch einholen?
Wie gesagt, es sind ja noch 11 Spiele. Also Lemgo hat jetzt noch 11 Spiele und das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei, wenn man da jetzt auf die Tabelle guckt. Und ja, sicherlich hinkt man oder läuft man der Musik hinterher, das ist definitiv so. Aber wenn man jetzt in die Spur kommt und jetzt am Sonntag ist also ein ganz wichtiges Spiel gegen den HC Erlangen, der sich ja heute auch vom Trainer getrennt hat, da werden die Karten dann auch wieder ganz neu gemischt. Aber dieses Erlangen-Spiel, denke ich mal, das ist also schon eine immens wichtige Partie. Also wenn man das gewinnt, dann denke ich schon, dass man da auch weiter dran bleibt. Wenn man das verliert, dann wird es allerdings ganz, ganz brenzlig, weil anschließend also wichtige oder schwierige Spiele kommen in Magdeburg, zu Hause gegen die Löwen, in Göppingen. Da kann man nicht unbedingt von Siegen dann ausgehen, ne?
Man muss sagen, der Spielplan spricht nicht unbedingt für den TBV, denn okay, Erlangen hat man jetzt am kommenden Wochenende, aber sonst sind es meist relative Brocken oder die Schlüsselspiele wie beispielsweise gegen GWD Minden finden auswärts statt.
Ja, das ist richtig, aber auswärts hat die Mannschaft sich jetzt also auch gefangen und man hat jetzt ja auch nochmal nachgelegt, man hat also auch nochmal jetzt zwei sehr erfahrene Spieler mit dazu geholt, die bislang einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben und sich da sehr gut eingefügt haben und der Mannschaft sicherlich also auch einen Impuls geben können in solchen Spielen, wo es dann, ja, wo man das Messer im Rücken hat. Ne? Also diese Routine von Kaspar Nielsen, der 39 Jahre zwar ist, aber der eben unheimlich viel Erfahrung hat, nicht eben so wie Dan Beutler, der jetzt in Berlin auch gezeigt hat, dass er noch längst nicht zum alten Eisen gehört. Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig und entscheidend wird also auch sein, ob diese Mannschaft also auch jetzt in der Rückrunde, die jetzt ja läuft, auch von Verletzungen weiter verschont bleibt und da auch voll durchziehen kann. Denn das war ja auch ein Riesenproblem jetzt in der ganzen Hinrunde. Da gab es Ausfälle en masse und Lemke, der ein Schlüsselspieler sicherlich ist, hat jetzt auch nochmal wieder nach der Winterpause, also im Melsungsspiel, Weihnachten hat er sich ja einen Mittelhandbruch zugezogen, der ist jetzt wieder verheilt, aber der braucht dann eben auch noch ein bisschen Zeit, bis er da wieder seine Form findet. Der Spielplan, das kann man so oder so sehen, also wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, Kaffeesatzleserei, obwohl ich Teetrinker bin.
Ich bin auch kein Kaffeetrinker, muss ich dazu sagen, deswegen wollen wir uns damit nicht weiter aufhalten, aber eine Bewertung hätte ich noch gerne zu den Verpflichtungen von Dan Beutler und Kaspar Nielsen. Du hast gesagt, die spielen bisher sehr, sehr ordentlich. Hättest du das auch gemacht? Hältst du das für richtig, da auf die alten Hasen zu setzen?
Ja, also die Tulter-Position, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt jetzt so erwartet. Aber ja, man hat sich einfach nach der Analyse jetzt des ersten Saisonabschnittes, war man eben zu der Erkenntnis gelangt, dass man eben zu wenig Punkte durch die Tulter-Leistung geholt hat. Und über diese Schiene verspricht man sich jetzt eben dort nochmal einen kleinen Kick. Und mit Beutler, wie immer das dann zustande gekommen ist auch, hat man aber mit Sicherheit also auch einen sehr guten Mann geholt. Das hat er hier gezeigt bei dem Heimspiel gegen Balingen, was auch nicht gut war. Aber diesen Punkt, den hat eigentlich Dan Beutler im Wesentlichen mit gerettet, sage ich jetzt mal so. Und wie gesagt, in Berlin hat es nicht ganz gereicht, aber da hat Beutler also auch eine herausragende Leistung geboten. Ich glaube schon, dass er da den TBV noch ein bisschen nach vorne bringen kann. Es ist eben natürlich sehr schwierig für den Trainer, das immer jetzt so einzustufen bei drei Torhütern. Wer fängt an und, also das verlangt schon eine ganze Menge Fingerspitzengefühl. Die zweite Personalie eben mit Kaspar Nielsen, das ist also absolut nachvollziehbar auch. Nils Pfannenschmidt hatte seinerzeit also auch schon eine Verstärkung erhofft. Seinerzeit war das aber noch zu früh in der Saison, da ließ sich das also noch nicht richtig realisieren. Und es ist natürlich immer schwierig für die Verantwortlichen, im Laufe einer Saison dann nochmal solche Spieler, solche Standby-Leute dort irgendwie auszugraben, die also auch eine gewisse Qualität verkörpern. Nielsen, denke ich mal, der ist insofern wichtig, weil der TBV eben hinten in der Abwehr auch einige junge Leute hat, mit Marcel Niemeyer, mit Max Höning, die dort also auch ihre Anteile bekommen. Und da ist es also sehr wertvoll, wenn dort also so ein altes Schlachtroß, so ein alter Haut eben daneben steht und die mal an Tänzchen nimmt und denen zeigt, wann sie dem sich nochmal auf den Finger klopfen müssen und wann sie es sein lassen. ich glaube schon, dass beide Verpflichtungen ihren Sinn haben.
Es kann auf jeden Fall nicht schaden, da ein bisschen Erfahrung in eine so junge Mannschaft reinzubringen. Ich möchte noch eine Frage stellen, die Hörer eigentlich an Christian Schwarzer, unseren Interviewgast von heute, gestellt haben, die ich ihm natürlich auch stellen werde. Und zwar würde mich interessieren, da zitiere ich mal den Hörer, ob der TBV einen Plan B für den Abstiegsfall in der Schublade hat. Das ist die Frage des Hörers. Und eine Frage würde ich gerne noch anschließen. Wie hoch siehst du die Chancen, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit, dass Tim Sutton auch in der kommenden Saison für den TBV Lemgo auflaufen wird?
Also Tim Sutton, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Da liegt ja das Heft des Handels eindeutig bei den Rhein-Neckar-Löwen. Tim Sutton ist ausgeliehen. Ich könnte ihn mir sehr gut in Lemgo vorstellen. Ich denke mal, dass das, ist meine persönliche Meinung, für ihn sicherlich auch der richtige Schritt auch ist, weil er hier mehr Spielanteile sicherlich bekommen würde als bei den Löwen mit den Ambitionen, die sie haben. Ja, und in Plan B, das weiß ich nicht. Also da gehe ich mal von aus, dass es ein Plan B, dass man sich da zumindest zart mit befasst. Aber wie konkret das ist, das vermag ich nicht zu sagen. Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es sind noch 11 Spiele und ich denke mal, also da ist ja auch noch nicht jetzt alles verloren. Warum sollte man da also auch jetzt dann bis ins kleinste Detail also auch das Negativszenario auch durchspielen?
Um Gottes Willen, noch ist der TBV Lemgo nicht abgestiegen. Also derzeit sieht es ja noch einigermaßen ordentlich aus, auch wenn meiner Meinung nach der Spielplan nicht unbedingt für den TBV Lemgo spricht. Jörg, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Das soll es gewesen sein mit den Einschätzungen zum Abstiegskampf in der DKB Handball Bundesliga. Wir haben gesprochen über Minden, ein wenig über den TuS in Lübecke und jetzt über den TBV Lemgo. Ein Interviewgast, ich habe ihn schon angekündigt, wird es natürlich gleich auch noch geben. Ich spreche vor allem über die Jugendarbeit im Deutschen Handballbund mit Christian Schwarzer, ihr solltet also dranbleiben. Zurück hier bei Kreisab. Es fehlt noch das Interview der Woche und dieses Mal begrüße ich einen Mann, der, glaube ich, jedem Handballfan etwas sagen sollte. Blacky ist sein Spitzname, Christian Schwarzer heißt er eigentlich. Herzlich willkommen.
Hi.
Ja, bevor wir durchstarten, möchte ich mich nochmal kurz bei allen Hörern bedanken, die sich mit Fragen aktiv an diesem Interview beteiligt haben. Blacky, du bist derzeit DHB-Jugendkoordinator und Trainer der U19-Nationalmannschaft. Du wohnst im Saarland. Wie oft hast du eigentlich die Gelegenheit, die Jugendspieler live in den Hallen zu sehen?
Ja, dadurch, dass ich auch viel unterwegs bin, habe ich sehr viele Möglichkeiten. Eine zweite Möglichkeit ist noch, dass uns Sportlounge ein Videoportal oder ein Internetportal, wo die Videos eingestellt werden aus der Jugendbundesliga, aus der dritten Liga, aus der zweiten Liga, habe ich die Möglichkeit, eigentlich alle Spiele in ganz Deutschland zu sehen. Und das ist für mich natürlich sehr, sehr angenehm, dass ich da reinklicken kann und mir die Spiele angucken kann. Und ansonsten bin ich auch jedes Wochenende irgendwo in Hallen unterwegs, schaue mir Spiele an. Ich bin jetzt gestern gerade von unserer zweiten Sichtungsveranstaltung des Jahrgangs 99 zurückgekommen, die in Ruid bei Stuttgart stattgefunden hat. Vor 3 Wochen hatten wir die gleiche Veranstaltung in Kienbaum, nördlich von Berlin oder nordöstlich von Berlin, wo wir jetzt 240 Jungs im Jahrgang 99 gesehen haben. Und das ist einfach das, was riesig Spaß macht, den Jungs zuzuschauen, mit den Jungs in der Halle zu stehen. Und deshalb macht mir mein Job aktuell so viel Spaß.
Jetzt haben wir bei der Weltmeisterschaft in Katar ja eine Mannschaft gesehen, die auch sehr viel Spaß gemacht hat. Die Entwicklung ging auf jeden Fall in eine richtige Richtung. Wie ist denn die Entwicklung jetzt zum Beispiel bei diesem Jahrgang 99, den du konkret angesprochen hast?
Ja, ich habe das Gefühl, die Jungs kriegen anders zu essen. Also die sind sowas von stabil und gut ausgebildet teilweise schon. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm, da zuzuschauen. Und ich denke mal, jetzt hat Paul Drucks den Anfang gemacht. Wir haben ja noch jede Menge andere Spieler hinten dran, dass wir über kurz oder lang ja einfach wieder erfolgreicher sein werden mit der A-Nationalmannschaft. Und das liegt mit Sicherheit auch daran, dass sich die Bundesliga-Vereine mittlerweile alle Gedanken über Nachwuchsarbeit machen. Und das haben wir uns ja dem Fußball abgeschaut. Der Fußball hat jetzt schon seine Ernte einfahren können und ich hoffe, dass wir das jetzt in den nächsten Jahren dementsprechend auch machen können.
Macht ihr irgendetwas anders in der konkreten Trainingsarbeit, als das vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall gewesen ist?
Ja, man versucht sich natürlich immer weiterzuentwickeln. Konkret anders machen wir nicht. Wir versuchen einfach in der Kommunikation mit den Vereinen, mit den Landesverbänden immer wieder Trainingsinhalte auch weiterzugeben, was wir denken, was wichtig ist, gerade im Jugendbereich. da einfach an den Basics zu arbeiten, an den Grundlagen, bevor ich irgendetwas anderes mache. Und das ist uns immer wichtig und das versuchen wir genauso auch auf unseren Trainingslehrgängen umzusetzen. Die Trainer sind immer recht herzlich eingeladen, um sich diese Dinge auch anzuschauen. Und wie gesagt, da machen wir nichts anderes, wie an den Basics zu arbeiten, weil das die Grundlage unserer Sportart ist.
Gerade viele Spieler im Rückraum haben ja enorme Probleme, den Sprung in die Handball-Bundesliga zu schaffen. Was kannst du machen, damit das vielleicht in eine andere Richtung geht? Denn eigentlich ist es ein bisschen eine Krux. Die Vereine müssen ja erfolgreich sein und setzen deswegen gerade auf den Schlüsselpositionen vermehrt auf Spieler, die bereits fertig sind. Gibst du denen vielleicht auch manchmal den Rat und sowas, wie du das gemacht hast? Ich meine, das war damals schon ein anderes Niveau, als du gesagt hast, du gehst nach Barcelona, weil du mal diese Auslandserfahrung auch machen möchtest. Aber wäre das ein Schritt, über den vielleicht einige Spieler nachdenken sollten, dass sie vielleicht mal nach Skandinavien gehen, in eine Liga, die nicht ganz so physisch ist, oder in die Schweiz, solche Dinge?
Ja, wir haben jetzt mit aus dem Jahr 94, 95 mit Marcel Engels einen Spieler, der in der Schweiz spielt, Jonas Meyer spielt in der Schweiz. Die Jungs haben diesen Weg jetzt gewählt und ich will es jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber es ist auch im Thema Persönlichkeitsentwicklung mit Sicherheit mal eine gute Sache, sich mal im Ausland umzuschauen. Und deshalb wäre es mit Sicherheit eine Möglichkeit, vielleicht mal nach Schweiz oder Norwegen oder Dänemark oder Schweden oder wie auch immer mal zu gehen, weil in diesen Ligen spielen die Jungs in der höchsten Spielklasse. Das heißt, dementsprechend adäquat zu unserer ersten Liga spielen die Jungs da in ihren Ländern in der Liga. Und es wäre eine Möglichkeit, und ich habe auch schon mal Anfragen von ausländischen Trainern bekommen, ob nicht irgendwo ein Talent ist, das bereit wäre, mal ins Ausland zu wechseln.
Was musstest du denen denn dann sagen? Es gibt ein paar oder die Tendenz geht eher dahin, dass die Spieler sagen, nee, ich bleib doch lieber im eigenen Land, eigene Sprache, Kultur ist halt dann auch so eine Frage. Wobei, mittlerweile müsste man ja eigentlich meinen, in Europa sollte das kein Problem mehr sein.
Nee, ich gebe den Trainern dann im Endeffekt Tipps, welche Spieler dafür in Frage kommen könnten. Spreche dann auch dementsprechend mit den Spielern und Interesse ist auf jeden Fall schon da.
Das ist doch auf jeden Fall mal ein gutes Zeichen, dass die Spieler auch dieses Selbstvertrauen haben, so einen Schritt zu machen. Ja, wir wollen natürlich über einige Dinge noch sprechen, die auf jeden Fall aktuell auch sind. Aber bevor wir dazu kommen, eine Sache, die mich persönlich ja noch interessiert, weil es in Deutschland verschieden ist. Das Thema Harz. Da wurde zuletzt auch in der Champions-League-Partie mit Thomas Knorr drüber gesprochen, die bei Sky gezeigt wurde aus Kiel. Was hältst du denn von dem Thema, beziehungsweise sollte man da nicht irgendwann mal eine einheitliche Lösung finden? Denn wenn man sieht, was die Jungs in Dänemark alles können technisch, das würden wir ja gerne auch haben bei unseren Spielern.
Ja, aber das ist ein Problem, das werde ich nicht lösen können. Das wird der Deutsche Handballbund nicht lösen können. Das ist ein, ja, ich will schon sagen, politisches Thema, weil die Kommunen oder wer dann immer zuständig ist für die jeweilige Halle. Und wie man weiß, sind, ohne das jetzt wirklich böse zu meinen, sind Hausmeister ja Herr in ihrem Hause. Und es ging ja teilweise schon so weit, dass die mal das Licht ausgemacht haben, dadurch das Spiel abgebrochen haben. Und das ist für uns wirklich keine Lappalie, sondern es ist ein grundlegendes Problem für uns, dass bei uns im Jugendbereich zu 90% nicht geharzt werden darf. Und das ist wirklich ein Riesenproblem für uns. Was wir aber, denke ich mal, wenn es nicht eine Entscheidung von oberster Stelle gibt, nicht lösen können. Weil es eben auch ein finanzielles Problem ist. Viele Hallen werden von unterschiedlichen Spielarten genutzt. Das heißt, wenn nach den Handballer Volleyballer kommen, die mal auf dem Boden rumrutschen und dann mit ihren Shirts über Harzflecke rutschen würden oder müssen, das sind einfach die Dinge, die Probleme, die wir haben. Und ich denke mal, wir werden es nicht lösen können.
Ich hoffe, dass es auf jeden Fall mal in die Richtung geht, dass man Harz nutzen kann, denn ich denke, das wäre für die technische Entwicklung der Spieler auch auf jeden Fall von Vorteil. Ja, ein Spieler, über dessen Entwicklung die Hörer gerne etwas wissen würden, ist die von Tim Sutton. Der hat sich zunächst bei den Löwen nicht durchgesetzt. Ich denke, da gibt es zahlreiche Gründe. Vielleicht kannst du mal ein, zwei anführen, warum das denn der Fall gewesen ist. War er noch nicht so weit oder ist das halt ein Problem? Rhein-Neckar-Löwen sind ein Spitzenverein und der TBV Lemgo halt im Moment nicht.
Ja, du hast es ja schon angedeutet, dass die Vereine mehr oder weniger verdammt dazu sind, Erfolg zu haben. Und sicherlich auf einer Seite kann ich den Nikolai Jakobsen verstehen, wenn er sagt, ich habe keine Zeit, mich um einen Tim Sutton zu kümmern, ich soll hier deutscher Meister werden bei den Rhein-Neckar-Löwen. Verstehe ich schon auf einer Seite. Auch das jetzt ohne böse zu meinen, er ist auch ein dänischer Trainer. Vielleicht hätte ein deutscher Trainer da mehr Interesse dran, auch ein deutsches Talent weiterzuentwickeln. Und deshalb hat man jetzt die Entscheidung getroffen, dass er nach Lemgo wechselt, um sich halt dementsprechend da weiterzuentwickeln. Und ich denke mal, Tim hat auf jeden Fall das Potenzial, da in der ersten Liga auch mitzuspielen. Und deshalb ist er jetzt in Lemgo gut aufgehoben, denke ich.
Also würdest du dir noch wünschen, dass er vielleicht sogar da noch längerfristig unter Vertrag steht? Denn im Moment ist ja geplant, dass er nach der Saison wieder zu den Rhein-Neckar-Löwen zurückkehrt.
Ja, die Frage ist immer wieder, ist ein Trainer Nikola Jakobsen dann bereit, auch mal vielleicht 2-3 Mal vormittags in der Woche mit ihm oder auch mit anderen Spielern in die Halle zu gehen? Und Tim hat schon viele gute Voraussetzungen, aber er muss auch noch viele Dinge lernen. Und die lerne ich nur, wenn ich zig hunderte Wiederholungen in unterschiedlichen Bereichen, ob Schlagwurf, Sprungwurf, Täuschung, Passen, diese ganzen Dinge. Und dazu muss ich halt individuelles Training machen. Und das kann Tim Sutter nicht alleine machen, sondern er braucht ja auch Korrekturen und dafür sind eben Trainer da. Ja, und ob das dann in der nächsten Saison gegeben ist, vermag ich auch nicht zu sagen.
Wo muss denn so ein Spieler dann die Schwerpunkte setzen? Soll er erst auf die Spielzeit setzen oder soll er vielleicht darauf setzen, dass er einen Trainer hat, der gewillt ist, mit ihm sehr viel zu arbeiten, vielleicht auch abseits des Spiels, was man dann am Wochenende hat?
Ich denke mal, wenn ein Trainer bereit ist, mit ihm zu arbeiten, wird er ihm auch die Spielzeiten geben. Ja, dass man als junger Spieler auch Geduld haben muss und geduldig sein muss, ist mir auch klar, dass ich nicht gleich 60 Minuten spiele, sondern vielleicht erstmal nur 5 oder nur mal 10. Aber auch das war ja bei den Rhein-Neckar-Löwen nicht gegeben. Obwohl Spiele teilweise bei 10 Tore Vorsprung waren oder sonstigen, gab es da keine Spielzeiten für ihn. Und deshalb weiß ich nicht, ob in der nächsten Saison die Rhein-Neckar-Löwen dann die richtige Station sind.
Dann wollen wir mal abwarten, wie sich das dann auch beim TBV Lemgo entwickelt. Und da kommen wir zur nächsten Frage unserer Hörer. Die würde interessieren, ob der TBV denn einen Plan B für den Abstiegsfall in der Schublade hat. Wie nah bist du denn überhaupt noch dran am TBV Lemgo? Und ist das vielleicht der Verein, der dir aus deiner Vergangenheit, aus deiner sportlichen Vergangenheit als Aktiver am meisten noch am Herzen liegt?
Ja, ich bin jetzt beim Deutschen Handballbund und im Endeffekt bin ich da neutral. Sicherlich habe ich 6 wunderschöne Jahre in Lemgo gehabt und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn sie die Klasse halten. Und ich denke mal schon, oder ich habe schon gehört, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, einen Plan B zu entwickeln. Und es wäre auch fahrlässig, in der aktuellen Situation das nicht zu tun. Sicherlich muss man sich komplett darauf konzentrieren und fokussieren, alles für den Klassenerhalt zu geben. Aber nichtsdestotrotz sollte man gleichzeitig einen Plan B für die zweite Liga haben. Denn wenn man die Ergebnisse jetzt wieder sieht, mit Bietigheim schlägt Gummersbach, ja, also es ist alles möglich in dieser Liga. Und deshalb sollte man schon einen Plan B bereit haben.
Jetzt hast du mir eben, bevor wir angefangen haben, das Interview aufzuzeichnen, gesagt, du bist sehr überrascht von dieser Trainerentlassung in Erlangen, wenn wir nochmal auf ein aktuelles Thema zu sprechen kommen wollen. Frank Bergemann ist nämlich nicht mehr der Coach des HCE. Hat dich auch ein bisschen geschockt, ne?
Ja, wir waren letztes Jahr im Vorfeld unserer Europameisterschaft in Polen, waren wir noch für ein Wochenende in Erlangen. Da hat Frank für uns die Trainingshalle organisiert, die Verpflegung organisiert, mir einen Tipp beim Hotel gegeben. Und er ist eigentlich Mr. Erlangen seit vielen Jahren. Und ich denke mal, ja, wie soll ich sagen, man ist in die Saison gegangen und konnte eigentlich damit rechnen, auch wieder abzusteigen. Deshalb bin ich jetzt wirklich überrascht über diese Entwicklung, dass man da mit Frank Bergemann, der mit Sicherheit da richtig gute Arbeit geleistet hat in Erlangen, bin ich da doch schon sehr überrascht, muss ich sagen.
Wenn man jetzt sieht, mit welcher Erwartungshaltung der HC Erlangen in die Saison gestartet ist, nämlich Ziel Klassenerhalt, und man auch gleichzeitig sieht, dass die Mannschaft ja durchaus noch sehr realistische Chancen darauf hat, kommt das nicht eigentlich viel zu schnell?
Für mich schon, ja, aber ich bin Außenstehender. Ich kann nur das beurteilen, was ich lese oder sehe oder höre. Vielleicht gibt es aber auch irgendwelche anderen Gründe, die wir nicht kennen. Aber ich glaube, die Saison ist noch lang genug, dass Frank die Möglichkeit gehabt hätte, da noch was zu bewirken in Erlangen. Aber wie gesagt, als Außenstehender ist es immer schwer zu beurteilen.
Dann möchte ich nochmal auf eine andere Hörerfrage zurückkommen, die wieder mit dem Jugendbereich zu tun hat. Dabei handelt es sich um die Jugendbundesliga. Wie stark ist denn diese Jugendbundesliga aus deiner Sicht? Muss vielleicht was geändert werden oder ist sie sogar so gut, wie sie im Moment läuft?
Also ich finde es, die Entwicklung ist sehr gut. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden, was da passiert in der Jugendbundesliga. Es gibt sicherlich immer mal wieder Diskussionen, ob man die dreigleisig oder sogar nur zweigleisig machen sollte. Nur ich denke mal, man darf die finanzielle Situation dieser Vereine nicht außer Acht lassen. Und deshalb ist die Staffeleinteilung, wie sie aktuell ist, mit 4 Staffeln, denke ich mal, in Ordnung. Es ist so schon eine große finanzielle Belastung für einige Vereine, gerade die etwas kleineren. Die müssen da schon einen hohen Aufwand betreiben. Aber ansonsten ist es eine gute Ausbildungsliga für unsere, ja, auch Jugendnationalspieler. Ich sag mal jetzt, dieses Jahr ist der Jahrgang 96, 97 als Beispiel Jugendbundesliga. Die 96er, die guten 96er, sind eigentlich fast alle schon im Männerbereich tätig, in der dritten Liga, teilweise auch schon in der zweiten Liga. Aber gerade für den Jahrgang 97 oder dann sogar auch schon für den Jahrgang 98, ich habe auch schon 99er in der Jugendbundesliga spielen sehen, ist es eine sehr, sehr gute Ausbildungsliga und ich bin froh drum, dass es diese Liga gibt, weil auch da kann ich immer noch mal wieder neue Spieler finden, die vielleicht aus irgendeinem Grund uns durchs Netz gegangen sind in unserem Sichtungssystem oder vielleicht nie bei einem Landesverband vorgezeigt wurden. Und deshalb ist es für mich nochmal eine sehr gute Möglichkeit, da Spieler zu beobachten und eventuell auch zu sichten.
Du klingst insgesamt sehr, sehr zufrieden, was die Jugendarbeit im Moment angeht. Kann man schon so zusammenfassen, oder?
Ja, man braucht sich ja auch nur mal die Ergebnisse der letzten Jahre im Jugendbereich des deutschen Handballs anzuschauen. Ja, also ich glaube nicht, dass der Jugendbereich unser Problem ist. Du hast es vorhin angedeutet, das Problem ist der Übergang dann aus dem Jugendbereich oder Juniorenbereich in den Erwachsenenbereich. Ja, und auch da muss man sich überlegen, ob die zweite Liga, so wie sie aktuell ist, wo viele Vereine finanziell kaputt gehen bei dieser eingleisigen Liga, weil in seltenen Fällen ein Spiel, sag ich mal, Rostock gegen Bietigheim jemand interessiert, sondern in der zweiten Liga waren die Spiele immer die Derbys untereinander, die Hallen gefüllt haben, die den Verein Geld gebracht haben. Und wenn man sieht, welche Anzahl auch an ausländischen Spielern in dieser Liga unterwegs sind, ist einfach die Frage, ob das der richtige Weg ist.
Also würdest du dir vielleicht wünschen, eine zweite Liga zweigleisig mit jeweils, sagen wir vielleicht mal, 14 Mannschaften? Wäre das so was dir vorschweben würde?
Ja, so war es ja auch mal gewesen, dass es eine zweigleisige Liga gab. Und dann sind, sage ich mal, die Hälfte der Ausbildungsplätze für unsere jungen Spieler auch weggefallen. Und vielleicht kann man auch mal über eine Ausländerbeschränkung in der zweiten Liga nachdenken. Ich denke mal, in der ersten Liga ist es nicht möglich, aber vielleicht ist sowas in der zweiten Liga möglich. Das sind alles so Ideen, die man vielleicht mal ausprobieren könnte, um zu sehen, ob das nicht möglich und machbar ist.
Das hört sich aus meiner Sicht wie eine gute Idee an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die zweite Liga sich vielleicht mal ein wenig verkleinert, denn es gibt auch einige Vereine, wie zum Beispiel Baunatal, Hüttenberg, Hildesheim, die wirklich nicht mit den Mannschaften ganz oben mithalten können und dementsprechend wäre es vielleicht eine gute Maßnahme zu sagen, wir gehen wieder in die Zweigleisigkeit, tun dabei gleichzeitig was für den deutschen Nachwuchs und Christian Schwarzer hat es ja gerade gesagt, es sieht relativ gut aus. Black, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Wir sind gar nicht dazu gekommen, noch ein bisschen über deine Karriere zu sprechen, aber vielleicht haben wir in ein paar Monaten dazu nochmal die Gelegenheit, dann holen wir das sehr, sehr gerne nach. Ich möchte noch unser Quiz aus der vergangenen Woche auflösen und da habe ich gefragt, wer der letzte deutsche Frauenhandballmeister gewesen ist, der nicht aus Erfurt, Leipzig oder Nürnberg kam. Das war Frankfurt Oder im Jahr 2004. Eine Frage, eine neue gibt es natürlich auch in dieser Woche und ich würde gerne wissen, welche Trikotnummer trug Christian Schwarzer bei der WM 2007 und warum? Wer das weiß, der kann uns die Antwort wie immer gerne zukommen lassen unter facebook.com/kreisab oder bei twitter @kreisab.de. Das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Bis dann.